So, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Ich habe gesehen, dass es vielleicht den ein oder anderen gibt, der mich noch nicht kennt. Deswegen habe ich gedacht, ich starte damit, mich vorzustellen. Ich bin der Xavier Bergen, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin in der FEG Urbach, also im Westerwald. Ich denke, ist eigentlich bekannt, hier zumindest. Ich bin mit meiner wundervollen Frau und meiner Tochter hier. Genau, meine Frau heißt Acelia Bergen und meine Tochter heißt Leia Faith, aber Leia reicht.
Hallo.
Genau, sie fühlt sich schon angesprochen bei ihrem Namen, es funktioniert also. Genau, und ich habe uns heute einen sehr spannenden Text mitgebracht. Und bevor wir in den Text gehen, möchte ich euch ein bisschen die Situation beschreiben, in der wir gerade sind. Also es geht um den Philipperbrief und Paulus schreibt diesen Brief im Gefängnis und er war vorher schon mal dort gewesen. Das ist eine ganz wichtige Stadt, weil Paulus kommt quasi auf seiner zweiten Missionsreise nach Kleinasien. Und von Kleinasien kommt er nach Mazedonien. So. Genau. Und Mazedonien war quasi das erste Land und Philippi die erste Stadt, wo er hinreist. Und hier können wir das ein bisschen sehen. Also er ist von Troas, das ist dann quasi noch Kleinasien, über Samothrake nach Neapolis und dann nach Philippi. Das heißt, Philippi ist die erste europäische Stadt, wo das Evangelium verkündet wird. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, um so ein bisschen die Sorge der Philipper zu verstehen, so habe ich das mal genannt. Weil Paulus kommt jetzt ins Gefängnis und die Philipper denken, oh, das könnte es jetzt gewesen sein. Vielleicht verbreitet sich das Evangelium nicht weiter. Wer soll seinen Job übernehmen? Wer soll so sein wie Paulus, so machtvoll, so viel erreichen für das Evangelium? Und obwohl die so viel erlebt haben, das können wir in Apostelgeschichte 16 lesen, wo zuerst diese Purpurhändlerin ist, die Lydia, die sich dann auch bekehrt und taufen lässt. Und dann treibt Paulus noch diesen Dämon aus der Sklavin, die wahrsagen kann. Und dann kommt er auch in Philippi vor Gericht ins Gefängnis. Dann kommt dieses Erdbeben, wo auch der Gefängniswärter gläubig wird. Und die Philipper wussten also eigentlich, dass wir einen machtvollen, einen siegreichen Gott haben. Und trotzdem passiert es, dass sie in Sorge sind. Und ich habe versucht, diesen Gedanken, was sie mit Paulus erlebt haben, in einem Satz zusammenzufassen. Die Philipper wussten, was es heißt, als Christ zu leiden und dass Gott sich zu den Seinen bekennt und ihnen den Sieg schenkt. Und jetzt passiert es, dass er ein paar Jahre später halt wieder ins Gefängnis kommt und diesen Brief an Philippi schreibt. Genau, und den möchte ich jetzt mit uns vorlesen. Das Thema habe ich gesagt, Einheit durch Demut. Das verrät noch nicht zu viel, deswegen freut euch auf das, was kommt. Also, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu Gott, im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus Christus, unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also an diesem Text streitet sich quasi, an wen du glaubst. Glaubst du an diesen Jesus Christus? Und mein erster Punkt soll heißen, Selbstlosigkeit zeichnet einen Christen aus. Weil Paulus geht auch im Philipperbrief viel darauf ein, dass es natürlich ist, dass wir Widerstände haben als Christen. Und was heißt es jetzt, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen? Das können wir quasi praktisch an dieser Eigenschaft prüfen. Sind wir noch selbstlos? Haben wir noch Mitgefühl, Erbarmen füreinander? Oder ist es uns vielleicht wichtiger geworden, Recht zu haben oder uns über andere Mitglieder auch in der Gemeinde zu erheben und zu sagen, ich habe diese Stellung, ich habe diese Position inne und deswegen musst du auf mich hören. Oder musst du das tun, was ich möchte? Diese Haltung, immer voll Mitgefühl und Erbarmen zu sein, ist das Ziel, was uns einen soll. Das ist das, was mit Einheit beschrieben wird. Jesus Christus ist uns darin Vorbild geworden, dass er diese Dinge, die uns immer wieder zu Herausforderungen werden, konnte. Er hat uns das vorgelebt. Jesus Christus, unser Vorbild in Selbstlosigkeit. Und das finde ich total spannend, wie Paulus das in diesem Text macht, weil er zuerst sagt, ihr sollt ein Vorbild sein, das gehört dazu, Vorbild zu sein, und dann ändert er quasi die Perspektive und zeigt nochmal auf Jesus und sagt, das ist das Vorbild, das ist das Vorbild, was wir anstreben. Also mit anderen Worten, jeder von uns soll als Christ ein vorbildliches Leben führen, dass andere auf ihn schauen, aber wir als Christen, wir schauen auf Jesus, unser großes Vorbild. Und diese Haltung, immer voll Mitgefühl und Erbarmen zu sein, ist das Ziel. Jesus Christus ist also unser Vorbild in Selbstlosigkeit. Und bevor wir hier jetzt gleich nochmal genauer in den Text gehen, müssen wir uns ein bisschen anschauen, was die aktuelle Situation oder die Zeit war. Wie wir vorhin gesehen haben, ist ja jetzt das Evangelium das erste Mal in Europa, ja, auf dem europäischen Kontinent. Und dort war die Geschichte mit Religion und Glauben ja ganz anders als in Kleinasien. Also Kleinasien eher, wie soll ich sagen, religiös geprägt, viel Götterei, ja, also es wurden an viele unterschiedlichen Götter geglaubt, wo in Europa eher der Gedanke gewesen ist, Götter werden Menschen. Das heißt, umso höher man als Mensch kommt, umso mehr Macht man hat, umso eher ist man Gott gleich und hat die Möglichkeit, Gott zu werden. Also der Gedanke war, Macht und Reichtum führt einen dorthin, Gott zu werden. Und in dieser Zeit leben Herrscher wie Alexander der Große oder auch Kaiser Tiberius und sie wollen alle sein wie Götter. Sie streben danach, die höchste Position, die meiste Macht, den meisten Einfluss zu haben, weil sie wollen sein wie Götter. Und erinnert uns das nicht an etwas? 1. Mose, wo Adam und Eva irgendwie dieselbe Gesinnung haben und die erste Sünde der Geschichte begehen. Die Menschen, also Adam und Eva, wollten damals nur entscheiden, was gut und böse ist. Das ist zumindest das, was die Schlange ihnen verspricht. Und in dieser Zeit kommt Jesus und macht hier alles anders. In dieser Zeit, wo auf dem europäischen Kontinent wirklich danach gestrebt wird, machtvoll Einfluss zu nehmen und Herrscher zu sein, kommt Jesus und wird hier wirklich unglaublich treffend von Paulus geschrieben, in diesem Kontrast zu den anderen Herrschern. Die Herrscher streben danach, wie ein Gott zu sein, und Jesus, der Gott ist, zeigt, was es bedeutet, göttlich zu sein oder eine göttliche Herrschaft zu haben. Denn Jesus zeigt durch seine Auferstehung seine wahre Allmacht. Er zeigt, dass er Gott ist. Und was bedeutet es jetzt, wie Jesus zu herrschen? Zu dienen. Irgendwie etwas Schwaches. Und gerade im Kontrast zwischen diesen allen Herrschern, die ihre Macht durch Unterdrückung von anderen Menschen demonstrieren, macht Jesus das hier bis heute Verrückteste. Also es ist nicht nur Europa, sondern es ist die ganze Welt, versteht nicht, dass jemand so mächtig sein kann und trotzdem dient. Jesus verzichtet auf all seine Vorrechte und wird einer von uns. Alle Privilegien lässt er zurück. Und diese Entscheidung, Mensch zu werden und den ganzen Weg des Gehorsams bis zum Kreuz zu gehen, zeigt, was es bedeutet, göttlich zu sein. Das zeigt, was es bedeutet, eine neue Perspektive einzunehmen. Und ich finde, in den Versen 6 und 7 wird das nochmal deutlich. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Warum wurde Jesus Mensch? Er wollte dich retten. Dafür war es notwendig, dass er ans Kreuz ging. Jesus starb am Kreuz unter dem Gewicht von allem Bösen in dieser Welt, von jeder Sünde, die bislang geschehen war, aber auch jede zukünftige Sünde. Und warum? Um unseretwillen, für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde, um zu ermöglichen, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und das war nur möglich, indem er auf alles verzichtete. Es war notwendig, alles hinter sich zu lassen, um für uns zu sterben. Das heißt, Jesus hat es nicht ausgehalten, keine Beziehung mit dir zu haben. Er hat sich auf den Weg gemacht, dir zu ermöglichen, wieder in eine Beziehung zu ihm zu treten. Paulus bezieht sich hier am Ende auf Jesaja 45, 23, wo diese Sicht Gottes beschrieben wird, dass sich einmal jedes Knie und jede Zunge bekennen wird, dass Gott Gott ist zu dem Zeitpunkt, und er münzt das auf Jesus um, dass vor Jesus jede Zunge und jedes Knie sich beugen wird. Jeder wird erkennen, Jesus ist Gott. Also wer Jesus erkennt, erkennt Gott persönlich. Und ich denke, häufig ist es für uns alle irgendwie klar. Ne? Also es gibt da diese Trinität, das verstehen wir nicht so richtig, aber es ist halt alles irgendwie 100%. Ne? Also Jesus ist 100% Gott, 100% Mensch. Und wie viele gibt das? 100? Ja, keine Ahnung, ist halt so. Ne? Also irgendwo muss ja Glaube dazukommen. Aber ich glaube, dass an diesem Punkt, an dieser Stelle, wie wir von Jesus denken und Jesus verstehen, Einfluss hat auf dein Gottesbild. Und welches Gottesbild hast du von Jesus? Wenn du in den Evangelien von Jesus liest, siehst du da den richtenden Gott, der nur auf das Schlechte sieht, der nur strafen will, der bildlich gesprochen darauf wartet, dass du versagst. Weil er weiß ja, dass du in den Situationen versagen würdest. Und wenn wir in die Gesellschaft reinhören, dann werden wir an vielen Stellen bemerken, dass für viele Menschen unser Gott zu schwach ist. Also ich denke, wenn hier irgendwie regelmäßig Feuer vom Himmel kommen würde, dann würden viel mehr Leute hier hinkommen. Und wenn es nur wegen des Feuers ist. Ne, also es ist nicht so, dass wir irgendwie einen Gott haben, der sich zur Schau stellt und hier, weiß ich nicht, Feuerwerkskörper zündet, um irgendwie zu sagen, hier findet Gottesdienst statt. Aber wir haben einen Gott, der bereit ist, anderen Menschen zu dienen. Also wirklich ein essentieller Unterschied. Und das hat nichts mit Stärke zu tun. zu tun. Also wenn wir uns mit dem Thema intensiver beschäftigen, dann werden wir rausfinden, dass es auch in der christlichen Welt, also egal ob in Amerika oder in Deutschland, gibt es Strömungen, die Gott für zu schwach halten. Der ist zu linksradikal, der akzeptiert zu viele Menschen, der ist einfach schwach. Also wenn er strenger wäre, dann könnte man leichter an ihn glauben. Aber unser Gott ist nicht schwach. Er kümmert sich um die Sünde in deinem Leben. Das, was dich abhält, in Beziehung zu ihm zu sein. Was dich abhält, zu erkennen, wer du wirklich bist. Die Bibel erklärt uns, dass wenn du rausfinden willst, wer du bist, Gott finden musst. Weil dein Leben, dein Menschsein korrumpiert ist von der Sünde. Du kommst in deine Identität erst rein durch eine Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung ermöglicht Jesus Christus. Also nachdem du diese Erkenntnis von Sünde in deinem Leben gemacht hast, siehst du Schuld auf dich geladen. Oder siehst du, dass du Schuld auf dich geladen hast. Und damit lässt er dich nicht alleine. Er stellt dir den Heiligen Geist zur Verfügung, damit du mit ihm in die Gott zuvor gesehene Identität kommst. Damit er dir weiter dienen kann. Wenn wir uns also von Gott bestimmen lassen, dann wird das nicht bedeuten, dass wir stark und triumphal aussehen. Dass wir irgendwie, weiß ich nicht, aktuell sind die weltlichen Maßstäbe, zumindest wenn man die Jugendlichen fragt, Follower. Also wie viele Instagram-Follower hast du, wie viele X-Follower hast du, keine Ahnung, TikTok und was es da alles gibt. Und umso mehr du hast, umso stärker und mächtiger erscheinst du. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, auch in unserer heutigen Zeit, wo wir Gemeinden haben, die wirklich riesig sind, ja, wo wir von Megachurches sprechen. Und es bedeutet nicht, weil eine Gemeinde irgendwie besonders groß ist, dass sie besonders geistlich oder besonders gut ist. Weil unser Gott hat gesagt, ich mache mich klein, ich komme in irgendeinen Stall, den niemand kennt. Also bis heute würde niemand, der nichts mit dem Glauben zu tun hat, Nazareth kennen. Niemand, weil es interessiert niemanden Nazareth. Und dieser Gott kommt nach Nazareth, weil er dir und mir dienen möchte. Gott wünscht sich, dass wir ihm die Plattform geben, in unserem Herzen seine Herrschaft groß zu machen. Dass er uns dient und wir immer mehr in sein Ebenbild wachsen. Und das führt uns zu dem Punkt, dass wir einen Gott haben, der für uns stirbt. Er zeigt seine Stärke darin, zu sterben. Demütig, dienend und gehorsam bis in den Tod. Und es ist so wichtig, dass du und ich verstehen, wie wichtig das richtige Bild von Gott ist. Weil das, was du von Gott denkst, wo du meinst, das würde Gott sagen, das würde Gott tun oder das würde Gott von dir erwarten, ändert deine Perspektive auf dein Leben. Und da haben wir ein super Beispiel in der Bibel, weil es gab damals schon viele Schriftgelehrten, viele Israeliten, die gedacht haben, Jesus kommt und dann werden alle Feinde vernichtet. Gar kein Problem, wenn Jesus da ist, er tötet einfach alle Feinde Israels. Das war die Erwartung, weil klar, er ist ja der Retter, er ist der König. So, er bringt einfach alle um. Das ist der Gott, an den die Israeliten damals geglaubt haben. Also wir sehen, dass das richtige Gottesbild ist essentiell. Und das beste Beispiel für uns heute ist Paulus. Eine Person, die die ganze Heilige Schrift auswendig konnte. Also er wusste alles. Und trotzdem hat er Christen verfolgt, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Bis es an diesen Punkt kam, dass Gott ihm persönlich begegnet. Und er erkennt, wer Gott ist. Und daraufhin hat sich sein ganzes Leben dieser Erkenntnis von Gott untergestellt. Er hat alles für diese gute Botschaft gegeben. Er wurde gefoltert, ins Gefängnis gesteckt und letztendlich auch hingerichtet. Wie denkst du von Gott? Dein Gottesbild bestimmt dein ganzes Verhalten. Wie du von dir denkst, wie du von anderen Menschen denkst oder wo du vielleicht Unterschiede machst, wem du hilfst und wem du nicht hilfst. Wenn du sagst, naja, der Person geht's ja besser als mir. Die verdient ja mehr Geld, die Kinder sind im Glauben. Ne? Also wir haben ja alle so ein bisschen unsere Kategorien und Schubladen, wo wir sagen, dieser Person geht's gut. Und wenn die Person dann auf dich zukommt und sagt, hey, könntest du mich zum Essen einladen oder auf einen Kaffee? Denkst du, hä? Der verdient dreimal so viel wie ich. So, warum soll ich denn? Du hast doch das Geld. Und wir verstehen, dass wir Unterschiede machen, die vor Augen sind. Wir sehen uns die Person an und sagen, naja, die braucht nicht so viel Hilfe. Und das ist was, was wir in unserem Gottesbild ändern müssen. Paulus fordert uns hier in aller Härte heraus, das richtige Gottesbild zu haben. Und gerade in einer Situation, in einem Ort, wo die umliegenden Götter als stark gelten und sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Nicht zu sagen, ich muss jetzt irgendwie weitreichend werden, ich muss jetzt Paulus Platz einnehmen, weil er ist ja im Gefängnis. Jetzt muss ich mächtig werden. Nein, Gott entscheidet das. Und Gott wünscht sich, dass wir demütig sind, dass er uns dienen kann. Und das bedeutet auch, dass wir anderen Menschen dienen. Er macht deutlich, dass wir unser Handeln von Gott bestimmen lassen müssen, wenn wir Gott wohlgefällig leben wollen. Das bedeutet, im Laufe unseres Lebens werden wir immer mehr erkennen müssen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann erkennen wir Gott. Und das ist häufig irgendwie jedem von uns klar, aber ich will es nochmal betonen, wenn wir auf Jesus schauen, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat, dann erkennen wir Gott. Jesus und Gott sind auf einer Stufe und Jesus hat immer nur das getan, was er den Vater tun sah. Wer auf Jesus schaut, der wird immer erkennen, wer Gott ist. Lass uns also nicht müde werden, auf Gott zu schauen und zu erkennen, dass er Gott ist und nicht wir. Dass wir diesem mächtigen Gott nichts hinzufügen müssen, damit wir etwas bekommen oder damit er für uns ausreicht. Denn dieser Gott steht in erwartungsvoller Haltung vor dir, um dir zu dienen. Und da spielt es keine Rolle, ob du schon mit Gott unterwegs bist, ob du noch nicht mit Gott unterwegs bist, ob du schon, keine Ahnung, seit Geburt mit Gott unterwegs bist, 60 Jahre. Dieser Gott bleibt sich treu, indem er sagt, er möchte dir dienen. Weil es geht immer noch mehr. Wir lesen in der Bibel, das ist zwar sehr frustrierend, aber es ist eigentlich eine Ermutigung. Wir werden hier auf der Erde nicht den Zustand erreichen, den wir im Himmel haben werden. Das heißt, Heiligung geht immer, 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 immer weiter. Und das bedeutet, dass wir uns immer, 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 immer dienen lassen müssen. Das fängt auch in unserem Herzen an. Ob wir bereit sind, uns von Gott dienen zu lassen oder auch ob wir bereit sind, anderen Menschen zu dienen. Dass wir diesem mächtigen Gott nichts hinzufügen. Er will dir helfen, dass seine Bühne in deinem Leben immer größer wird. Dass du in deine gottbestimmte Identität wächst. Und wie gelingt das? Indem wir wissen, wer Gott ist. Gott stellt sich in Jesus vor. Und ich glaube, jeder von uns in dieser aktuellen Zeit, wo Menschen sich zu Göttern auch aufspielen, ist in der Lage zu sehen, wo es hinführt. Was meine ich damit, wenn ich sage, Menschen führen sich auf wie Götter? Sie entscheiden, was gut und böse ist. Das führt dazu, dass wir Debatten haben zum biologischen Geschlecht. Dass wir entscheiden müssen, was sind wir jetzt oder das sexuelle Geschlecht, worauf stehen wir jetzt? Das sind Dinge, die Gott ganz klar geregelt hat. Und alles passiert unter diesem Deckmantel von Akzeptanz und Toleranz. Ne? Also das heißt, wenn wir das nicht sagen, dann sind wir intolerant und akzeptieren halt einfach keine Menschen. Aber wir glauben an einen Gott, der jeden Menschen akzeptiert. Und das macht es für uns persönlich auch so schwer. Gleichzeitig die Wahrheit zu kennen und zu sagen, hey, es gibt nur zwei biologische Geschlechter. So, und es gibt nur eine sexuelle Identität. Das sind die Dinge, an die wir ganz, ganz fest glauben. Aber sie sind auch Wahrheit, sie sind auch schwer und sie sind auch, also Schwert und sind auch hart zu ertragen. Und das macht es für uns herausfordernd, den Menschen in Liebe zu begegnen und gleichzeitig zu wissen, da muss noch was passieren. Aber wir sind es nicht, die das erreichen müssen. Wir müssen nicht das Schwert nehmen und die Leute erschlagen, sondern wir müssen den Leuten sagen, hey, da gibt es jemanden, der hat die Hand für dich ausgestreckt. Der möchte dir dienen. Und da wird es wirklich schwierig. Und ich kenne das auch selber, dass es da herausfordernd werden kann. Aber Worum es mir für heute geht, ist, wir müssen erkennen, wir sind sündig. Und wir sündigen auch noch, auch wenn wir durch Jesus Christus schon zu Heiligen berufen sind, wir uns Heilige nennen dürfen. Aber dieses Sündigsein oder in der Lage auch zu sündigen, bedeutet, dass wir immer wieder erkennen müssen, dass die Liebe, die Gott uns zeigt, uns die Möglichkeit gibt, von diesem Weg umzukehren. Dass wir uns aktiv gegen Sünde entscheiden können. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir umkehren von Wegen, die falsch sind. Und jetzt gerade aktuell ist mir persönlich auch gefallen, im Gespräch mit einem Teenager, dass ich bei dem Regenbogen gar nicht mehr an die Verheißung von Gott denke, sondern, ich habe es mir aufgeschrieben, zuerst an LGBTQAI+. So, und ja, der Regenbogen symbolisiert Vielfalt. Ja, weil es halt diese, ich will das jetzt nicht von wettermäßig erklären, aber ihr wisst ja, da entstehen unterschiedliche Farben. Aber diese Farben symbolisieren die Schönheit Gottes. Gott möchte diese Welt nicht mehr zerstören. Und das zeigt er uns quasi durch den Regenbogen in allen Farben. Und das finde ich ein wunderschönes Bild, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Es geht bei dem Regenbogen um die Verheißung, dass Gott diese Erde nicht mehr zerstören wird. Gott möchte von uns, dass wir in dieser Gemeinde uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben. Dass wir uns gegenseitig dienen. Dass wir fragen, wo arbeitet Gott gerade an dir? Was fällt dir gerade schwer? Was fordert dich heraus? Wo brauchst du Ermutigung? Wo brauchst du vielleicht auch Ermahnung? Und ich sage euch ehrlich, häufig brauchen wir mehr Ermahnung als Ermutigung. Und dafür muss man auch bereit sein, auch mal seinem Bruder oder Schwester zu sagen, hey, sei mal ehrlich, sei lieb, aber sei ehrlich. Was glaubst du, was hält mich gerade ab, dass Gott noch größer wird in meinem Leben? Weil dann werden wir auch nicht anfangen, Dinge für gut oder böse zu bezeichnen, die Gott ganz klar geregelt hat. Und das ist der Anfang, wo du selbst beginnst, dich wie ein Gott zu verhalten. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist quasi die erste Sünde der Geschichte. Wenn wir anfangen, Dinge anders gut zu benennen oder anders als böse zu benennen, als Gott sie tut. Weil das wird immer dazu führen, dass du plötzlich in den Mittelpunkt kommst. Dann wirst du nämlich Herrscher werden. Dann musst du Alexander der Große sein. Du musst Macht haben, du musst Recht haben, damit du an dein Ziel kommst, damit du deine Vorstellungen umsetzen kannst und durchsetzen kannst. Und dieser Gedanke von Dienst zieht sich durch das Leben eines jeden Menschen. Wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, Gottes Hand ist da. Er möchte dir dienen. Bevor Jesus seinen Leidensweg angeht, wäscht er seinen Jüngern die Füße. Sklavendienst. Also niedriger konnte man sich als Mensch damals nicht stellen. Du kannst heute noch eine Entscheidung treffen, die sich lohnt. Du kannst heute zu diesem dienenden Gott kommen. Du musst nichts wissen. Du musst nur bereit sein, die Beziehung mit ihm einzugehen. Und du wirst keinen mächtigen Herrscher bekommen, in dem Sinne, dass er alles vernichtet. Ja, also alle nervigen Arbeitskollegen, Chefs dieser Welt werden nicht sterben. Das passiert nicht. Es tut mir leid. Manchmal denkt man sich, es wäre besser. Aber Gott liebt auch die. Ja, er kommt für jeden Menschen, nicht nur für dich, sondern für jeden einzelnen Menschen. Du hast also einen Gott, der so mächtig ist, dass er dein Herz verändern kann, ohne die Kontrolle über dich zu übernehmen. Wir denken ja immer, warum haben wir einen freien Willen, sonst würden wir heute im Paradies sein. Nein, Gott sehnt sich nach einer ehrlichen Beziehung zu ihm. Und deswegen will er dir auch helfen, dass du in diesen Punkten, wo es herausfordernd wirst, in die Lage versetzt wirst, ihn einzuladen, damit er dir helfen kann, mit diesen Situationen umzugehen. Mit den nervigen Arbeitskollegen und Chefs dieser Welt, dass du plötzlich in die Lage versetzt wirst, für diese Menschen zu beten. Und das ist für mich der erste Schritt. Egal wie herausfordernd es ist, zu sagen, okay, das ist ein Mensch und Gott hat Interesse an ihm und deswegen will ich für diese Person beten. Und das wird dein Herz mehr verändern als die Person, für die du vielleicht betest. Aber es bringt dich in die Gott vorgesehene Identität rein. Und das finde ich krass. Das macht für mich Gott stark und mächtig, dass er in der Lage ist, mich auf den Kopf zu drehen, dass ich in diesen Menschen, für die ich bete, etwas Gutes sehen kann. Dass ich sagen kann, ah krass, der hat doch irgendwie Gaben, Talente, Fähigkeiten. Dass ich in die Lage komme, dass ich sage, okay, obwohl ich schon 20 Mal seinen Job auf der Arbeit gemacht habe, mache ich es auch ein 21. Mal, aber diesmal noch mit der richtigen Einstellung, weil ich ihm dienen möchte. Und ich will dich heute ermutigen, fordere Gott heraus. Fordere ihn heraus. Dass du so viel Liebe erhältst, dass du deine Mitmenschen, wo es dir schwerfällt, dienen kannst. Dass du ihnen dienst, wie Gott ihnen dienen würde. Und dieses selbstlose Dienen ist göttlich. Der Gott, der dir dient, indem er alle Schuld und Sünde aus deinem Leben holt, erwartet von dir auch, dass du dich immer wieder bedienen lässt. Ja, immer wieder, wenn es schwer wird, zu Gott zu gehen, um die Kraft zu kriegen, weiterzumachen. Und man erkennt einen Kreislauf. Wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann verändert das unser Gottesbild. Und dann behandeln wir Menschen in unserem Umfeld anders. Denn alles startet in der Gemeinde. Paulus schreibt hier ganz klar an eine Gemeinde, wo er deutlich machen möchte, wie wichtig diese Einheit ist. Also wo die sich gerade die Frage stellen und die Sorge haben, hey, Paulus ist im Gefängnis, was machen wir jetzt? Sagt er quasi, hey, bleibt in der Gemeinde und kümmert euch umeinander. Lasst die Einheit nicht fallen. Bleibt selbstlos. Wir befinden uns also auch hier heute in der Gemeinde alle auf einem Weg, wo wir uns durch, mit und für Gott verändern lassen wollen. Und gerade wenn wir schon länger im Glauben unterwegs sind, haben wir das Gefühl irgendwie, passiert da noch irgendwas? Wo ist eigentlich der nächste Schritt jetzt? Habe ich es jetzt erreicht? Bin ich jetzt fertig? Und ich möchte dich ermutigen, dich immer wieder von Gott verändern zu lassen. Denn dieser Gott, der sich um das Problem kümmert, Sünde, was wir selbst geschaffen haben, dieser Gott will auch die Lösung sein, dass du in deine gottgeschaffene Identität reinkommst. Und dass jeder an diesem Punkt kommt, zu sagen, ich liebe Gott, ich liebe mich und ich liebe meinen Nächsten. Es ist unglaublich wichtig, da reinzukommen. Und wenn wir in diese Identität reinkommen, wenn wir darin wachsen, dann merken wir auch, dass es nicht um Leistung geht. Dass es nicht darum geht, wie viele Leute hast du zum Hauskreis eingeladen oder wie viele Leute haben sich bei dir bekehrt, sondern es geht darum, diesen Dienen Gott zu verstehen, in dem Sinne, dass wir ihm erlauben, uns zu dienen und auch mit seiner Hilfe anderen Menschen dienen. Weil Gott uns gedient hat, wollen wir anderen Menschen dienen. Aus Liebe. Nicht als Druckpunkt, dass wir jetzt das plötzlich tun müssen, weil wir haben leider erkannt, Gott ist der richtige Gott. Sondern als Ziel für dich und mich in unserem Leben. Wir sind dazu berufen, Menschen zu dienen. Deswegen auch die Berufung des Evangeliums, ne? Dass wir zu allen gehen sollen und ihnen dienen sollen. Dass sie verstehen, dass sie auf Abwegen sind. Und im letzten Vers heißt es, jeder Mensch wird erkennen. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Alle. Paulus macht das hier auch richtig deutlich durch die Jesaja-Stelle. Egal ob im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde. Also egal ob tot oder lebendig, jeder wird erkennen, dass Jesus der Herr ist. Das bedeutet, Gott kommt zu seinem Ziel. Gott hat schon längst gewonnen. Er hat den Sieg schon. Und das sollte uns Hoffnung machen, dass es keineswegs einfach ist, Menschen zu dienen, wie Jesus ihnen dienen würde, aber es ist einfach, sich von Jesus bedienen zu lassen, damit wir in die Lage kommen, anderen Menschen zu dienen. Denn er wird uns beibringen, auch schwierigen Menschen zu dienen, denn wenn wir auf Jesus schauen, erkennen wir Gott. Wir können also für uns heute festhalten, Selbstlosigkeit zeichnet einen kämpfenden Christen aus. Weil ich glaube, es gibt an deiner Stelle, glaube ich, nichts Herausforderndes, als bereit zu sein, anderen Menschen zu dienen. Jesus Christus ist unser Vorbild in dieser Selbstlosigkeit. Wir sind nicht der Maßstab. Wir schauen auf Jesus und wollen wie Jesus sein. Und warum ist er das Vorbild? Weil wer auf Jesus schaut, der erkennt Gott. Hast du Gott schon erkannt? Erkennst du Gott noch? Es liegt an dir. Wer auf Jesus schaut, der erkennt Gott.